DocPod, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkatt.
Präsentiert vom Medic Center Nürnberg.
Ja, hallo Freunde, hier ist der DocPod mit Doc Pablo
und Doc Falk.
Und wir hatten letzte Woche ein super interessantes Gespräch mit dem Dozenten Patrick Weidt über das Thema ALS. Das war ja auch irgendwo berührend und ihr habt uns in den sozialen Medien viel dazu geschrieben, zum Beispiel auf Instagram oder Facebook. Wenn ihr uns da noch nicht folgt, dann tut es doch bitte. Und weil es so interessant war, haben wir uns tatsächlich, verrückte Geschichte, nochmal ins Auto gesetzt und sind nochmal nach Köln gefahren. Das liegt aber einfach daran, dass wir zum einen nicht in Köln sind, sondern in Bonn. Und zum anderen liegt es einfach daran, dass der Patrick gesagt hat, pass auf für euren Podcast, ich muss euch da unbedingt noch was wirklich Wichtiges und wirklich Interessantes erzählen, denn es heißt ja immer, es gibt in der Neurologie, die ist so interessant, man kann viel Diagnose machen, aber es gibt keine Therapien. Und bei einer ganz speziellen und ganz schwerwiegenden neurologischen Erkrankung gibt es jetzt ein Breakthrough. Und Pablo, deswegen haben wir uns das Wochenende genommen und sind nach Bonn gefahren.
Nochmal hochgedonnert.
Nochmal hoch nach Bonn. Pablo ist gefahren,
es war warm.
Es war nicht so schön. Patrick, danke nochmal für die Einladung.
Ja, gerne.
Was möchtest du uns erzählen?
Ja.
Um welche Krankheit geht's?
Ich denke, dass das tatsächlich was ist, was eine gewisse Aufmerksamkeit verdient. Die Huntington-Krankheit, was eine der häufigsten genetisch oder monogenetisch verursachten neurodegenerativen Erkrankungen ist. Da gibt es jetzt große Fortschritte, die bis vor kurzem war die Tatsache, dass diese Erkrankung erblich ist, eigentlich Ursache für oder eine Grundlage dafür, dass man das als besonders tragisch angesehen hat.
Die Huntington-Krankheit, erklär sie doch kurz. Pablo, kennst du die?
Huntington-Krankheit ist eine neurodegenerative Erkrankung, die durch eine Kombination von drei Symptomkomplexen gekennzeichnet ist. Zum einen eine Bewegungsstörung, die haben oft eine Überbeweglichkeit, tanzartige Muskelzuckungen. Darum heißt die Krankheit auch früher der Feiztanz, ganz genau. Und hinzu kommen oft psychiatrische Veränderungen. Da gibt es ein breites Spektrum. Das kann von Niedergeschlagenheit zu Wahnvorstellungen,
Impulsivität,
Rückzugstendenzen und Reizbarkeit gehen. Und als drittes so ein kognitiver Abbau, also eine demenzielle Entwicklung. Und diese drei Symptome können in unterschiedlichster Reihenfolge auftreten, aber gemeinsam ist, dass sie alle ausgelöst werden durch eine Mutation, die seit den 90er Jahren schon gut bekannt ist. Das ist die Huntington-Mutation. Das ist ein Stottern in dem Gen, was für ein Protein kodiert, was Huntingtin heißt, dessen Funktion wir nicht genau kennen, aber von dem wir wissen, wenn es eine Fehlfunktion hat, dass es dann diese Huntington-Krankheit auslöst.
Ja, mit dem Chorea-Huntington, ich weiß es noch irgendwie so von vom Studium her, das war immer so eine ethische Frage, das wurde auch immer herangezogen in der Ethik der Medizin, weil es ja auch hier, wie bei ALS auch, um eine sehr spezifische Entscheidung geht, die Angehörige von Huntington-Patienten treffen müssen. Das ist auch so eine Entscheidung, die eher in Pablos Repertoire fällt, ne?
Ja, die Patienten und Angehörigen und Familien, kenne viele. Also ich habe eine Huntington-Patientin mal gehabt und da war es eher so, dass die Patientin selbst extrem psychiatrisch auffällig war. Also es war fast unerträglich, die Patientin auf Station zu haben, sehr laut, sehr sozial inkompatibel im Grunde genommen und das auf einer psychiatrischen Station, das heißt schon was, aggressiv, nicht führbar. Wir haben uns auch Mühe gegeben, sie natürlich neuroleptisch, sprich mit dopaminregulierenden Medikamenten zu behandeln, wobei das natürlich dann wieder in die handigende Erkrankung reingerätschte, was man eigentlich nicht machen sollte, weil es ja dann da auch zu Bewegungsstörungen führt. Und es war extrem schwierig, die Dame zu behandeln. Wir haben uns dann am Ende, glaube ich, für eine Tavor-Monotherapie entschieden, weil es irgendwie am leichtesten war, sie zu steuern. Und die Angehörigen extrem wenig zugänglich, also sehr schwierig. Und dann waren natürlich auch Kinder dabei. Und es war eine große Familie. Und wir haben uns dann natürlich vorsichtig tastend mit denen unterhalten und so überlegt, wollen sie sich untersuchen lassen oder nicht.
Die Frage meinte ich, darauf wollte ich hinaus. Genau. Und dieses große ethische Dilemma, genau, was hinter dieser Erkrankung genau steht.
Und die haben sich damit nicht wirklich auseinandergesetzt. Es ist natürlich in Oberbayern, auf dem Land kann man vielleicht meinen, dass die Menschen sich da nicht so drum kümmern oder die Aufklärung da nicht so hochgradig ist, wie vielleicht im städtischen Raum. Aber das weiß der Patrick sicher besser.
Patrick, kannst du uns mal erklären, wie genau es zu diesem Dilemma kommt und worin es eigentlich besteht?
Also das Dilemma besteht darin, dass die Huntington-Krankheit eine sehr schwerwiegende und nicht heilbare Erkrankung ist, die aber klar vorhersehbar ist, indem man auch bei gesunden Menschen feststellt, dass sie diese Huntington-Mutation tragen.
Die, also ein Gentest.
Ein Gentest. Man kann also bei einem Gesunden den Gentest machen und dann mit vollständiger Sicherheit, das ist eine vollständig penetrante Erkrankung, so nennen wir das, oder penetrante Mutation, absehen kann, dass jemand diese Erkrankung entwickeln wird im Laufe seines Lebens.
Aber da müssen,
wann genau er sie entwickeln wird, können wir nicht sagen. Aber dass er daran erkranken wird, früher oder später, wenn er alt genug wird, ist klar absehbar. Hm. Und das Dilemma daraus, das sich daraus ergibt, ist, will man das wissen? Hm. Und welche Konsequenzen zieht man daraus, wenn man das weiß?
Aber es müssen ja, so wie ich das in Erinnerung habe, es müssen Eltern betroffen sein. Das heißt, ich muss in der Familie jemanden haben, der diese Krankheit hat. Und ich wiederum muss mir die Frage beantworten, auch wenn ich diese Krankheit nicht habe, sondern nur so diese Veranlagung, das eine Gen betroffen ist und das andere oder das eine Chromosom betroffen ist und das andere nicht, muss ich ja für mich die Frage beantworten, möchte ich Kinder haben, die eine Chance von 50% haben, das zu bekommen, richtig?
Genau, das ist eine Frage, also die Fragen, mit denen sich jemand auseinandersetzen muss, bei dem die Mutation festgestellt wird, betreffen zum einen die persönliche Lebensplanung, ja, wie lässt man diese Gewissheit, dass man an der Huntington-Krankheit erkranken wird, in die Lebensplanung einfließen. Und zur Lebensplanung gehört neben, sag ich mal, beruflichen und finanziellen Entscheidungen natürlich auch die Entscheidung über die Familienplanung. Aber ich würde keinesfalls sagen, dass man jetzt auf keinen Fall mehr Kinder kriegen sollte. Das ist ja auch eine sehr persönliche Frage, die von vielen anderen Sachen abhängt. Ob man jetzt die Mutation weitergeben will, es ist ja gar nicht sicher, dass man die auf jeden Fall weitergibt. Dann gibt es die Frage, will man selber eine Familie gründen, wenn man unabhängig davon, ob die Kinder die Erkrankung geerbt haben könnten, wo man vielleicht als Elternteil gar nicht zur Verfügung steht in den kritischen Phasen so einer Familienentwicklung, weil man anfängt, selber zu erkranken. Da kann man und darf man den Leuten keine Vorschriften machen, aber man muss sie natürlich über die Risiken informieren und sich mit ihnen begleitend auseinandersetzen, wie man sich da am besten entscheidet.
Aber all diese Fragen werden sich wahrscheinlich bald gar nicht mehr stellen.
Das ist eine sehr optimistische Auslegung von den tatsächlich sehr erfreulichen Entwicklungen, die wir berichten können und die wir jetzt erlebt haben. Es ist nämlich so, dass es jetzt wirklich möglich ist, im Gehirn diesen Webfehler im Erbmaterial zu korrigieren. Wahnsinn. Da gibt es verschiedene Methoden, die entwickelt werden, die auch immer ausgefeilter und ausgereifter werden. Die erste Methode, aber muss man auch sagen, die primitivste Methode, ist jetzt aber schon, steht an der Schwelle zur allgemeinen Anwendbarkeit. Das sind die Antisense-Oligonukleotide oder ASOs. Das sind so kleine RNA-ähnliche Strukturen, die RNA, das ist so ein Zwischenschritt zwischen DNA und Protein, ziemlich spezifisch neutralisieren können. Und man hat das an Huntington-Patienten, die sich für die Entwicklung dieses Ansatzes zur Verfügung gestellt haben, erprobt und konnte tatsächlich nachweisen, dass man spürbar die Expression von diesem krankmachenden Huntington-Protein reduzieren konnte.
Das muss man, glaube ich, so ein bisschen erklären für die Leute, die sich jetzt in der Genetik nicht so gut auskennen. Ja. Also im Grunde genommen ist das so wie Kochen. Ja? Die DNA sind die Zutaten oder wie Backen. Die DNA sind die Zutaten, der Kuchen ist das Protein und der Teig ist die RNA. Und wir mögen den Kuchen nicht, weil der Kuchen lässt uns brechen und macht Durchfall. Das ist dieses Protein, was am Ende Huntington macht. Und deswegen schmeißen wir den Teig weg. So ungefähr kann man das beschreiben, glaube ich.
Das ist sehr anschaulich dargestellt. Ich vergleiche die Situation noch mit einer anderen Analogie oft. Meiner Meinung nach ist ein Huntington-Patient, muss man begreifen, als wie ein Orchester, wo irgendein Instrument falsch spielt. Ja, die spielen alle irgendwo vom Blatt, von einer Partitur, das ist die DNA. Und wir früher, wenn wir die Huntington-Symptome behandelt haben, da haben wir Psychopharmaka gegeben, der Pablo hat es ja aus seiner eigenen Erfahrung berichtet. Und das ist so ein bisschen wie wenn man das ganze Orchester, den ganzen Ton stumm schaltet. Hm. Ja?
Und dann hört man nur noch den.
Und inzwischen sind wir jetzt so weit, dass wir wissen, welches Instrument falsch spielt. Ja. Und jetzt können wir dieses Instrument ausschalten. Jetzt müssen wir nur gucken. Das wissen wir nämlich nicht. Ist das jetzt ein ganz wichtiges Instrument? Ist das die erste Geige? Ja. Und wenn wir die ausschalten, verändern wir wirklich viel? Oder ist es einfach nur die Triangel, die ganz am Ende einmal angeschlagen wird? Aber ist
bei jedem Patienten anders?
Nein, es ist wahrscheinlich bei allen Patienten, also der Stellenwert dieses Huntington-Proteins oder dieses Instruments ist der gleiche. Aber wir können halt jetzt sehr spezifisch, ohne das Gesamtorchester stumm zu schalten, sehr spezifisch das falsch spielende Instrument ausschalten. Das wird nicht ganz spurlos am Gesamteindruck vorbeigehen, aber wahrscheinlich wird der Gesamteindruck ganz gut erhalten bleiben.
Aber das ist ja der Hammer.
Man muss es ja nochmal einordnen, ein bisschen historisch auch. Man hat ja immer versucht, an den Genen was zu machen, nicht? Und es ist extrem schwer, die DNA selbst zu beeinflussen. Ich habe das selbst im Labor auch gemacht an Mäusen. An der Stelle kann ich das erwähnen, dass es extrem aufwendig ist. Und wir haben versucht, depressive Mäuse herzustellen. Das hat ein Vorgänger gemacht. Wir haben sie dann analysiert und quasi den Kuchen untersucht, ne? Das Gehirn im Ergebnis und das Verhalten. Oder das Orchester.
Das ist ja dann schon das Buffet. Der Kuchen ist ja nur das Protein.
Und die haben wir angeschaut und genau. Und das war extrem schwer herzustellen und auch extrem schwer auch aufrechtzuerhalten, weil sich die Gene dann im Laufe der Generationen auch wieder geändert haben, dass die sich anpassen. Das ist auch nochmal eine völlig verrückte Kiste. Und die Idee jetzt, die Messenger-RNA, das heißt die den einzelnen den Klang da herauszufiltern und den zu blockieren, das ist nochmal eine extrem schlaue, ne, ein extrem schlauer Einfall, das an der Stelle zu machen. Also nicht am Gehen selbst, sondern am Zwischenprodukt des Gehens im Grunde genommen zu machen.
Was heißt denn das jetzt eigentlich konkret?
Ja, jetzt muss ich ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Ja, es ist tatsächlich
lecker, super.
Es ist tatsächlich sehr ermutigend, dass das alles möglich ist. Mhm. Aber wir stehen ganz klar am Anfang von einer sehr aufregenden Entwicklung. Es ist nicht der Abschluss einer Entwicklung, sondern es ist der Anfang einer Entwicklung. Im Moment, so wie wir dieses Medikament geben, wird es in den Liquorraum, also in die Nervenflüsse, ins Nervenwasser gespritzt und verteilt sich dann im Gehirn. Aber das bedeutet auch, dass im restlichen Körper, wo die Huntington-Mutation auch eine Rolle spielt, das bislang mit dieser Herangehensweise nicht erreicht wird. Natürlich,
in die Vene geht wohl nicht.
Wie bitte?
In die Vene geht nicht.
Ja, dann geht's nicht ins Gehirn. Also Beides? Man muss sich entscheiden, ob man es innerhalb oder außerhalb der Blut-Hirn-Schranke gibt.
Warum?
Weil das Medikament in der Darreichungsform, wie es jetzt gegeben wird und bei dem aktuellen Entwicklungsstand, nicht durch die Blut-Hirn-Schranke geht.
Ja, aber warum kann man es nicht in beides einfach applizieren?
Man muss irgendwo anfangen und hat jetzt erstmal damit angefangen, dass man an den Fokus der Krankheit geht, und das ist das Gehirn. Aber auf lange Sicht wird man sicher auch in die Peripherie, das heißt in die restlichen Organe gehen. Und darum ist es mir wichtig zu betonen, dass obwohl das Prinzip absolut überzeugend ist, ja, dass man also ein fehlerhaftes Gen korrigiert, ja, die eigentliche Kunst der Übergang sein wird, ja, oder die Umsetzung. Ich vergleiche das immer wie mit dem Fliegen. Natürlich ist es gut, wenn man wie Otto Lilienthal oder die Gebrüder Wright mal grundsätzlich es geschafft hat, Flugzeuge zu konstruieren, die gleiten können. Aber die wirkliche Kunst und Anwendbarkeit hängt davon ab, wie gut man Start und Landung hinkriegt. Und so ähnlich ist es im Moment. Wir haben jetzt im Prinzip hingekriegt, dass man diese Gene korrigieren kann. Aber entscheidend wird sein die Umsetzung, das heißt, welche Gewebe erreicht man, wie lange wirkt das, welche Nebenwirkungen treten auf. Und das müssen wir jetzt noch alles entwickeln.
Ja. Und das ist ja auch noch ein großes, ich sag mal, Glück in Anführungsstrichen, dass Huntington nur auf dieses eine oder diese kleine Gengruppe zurückzuführen ist. Ich kenne die Diskussion aus der psychiatrischen Grundlagenforschung, Depressionsforschung, wo ja die Fantasien, die Träume dahin zielen, dass Depression, was ja multifaktoriell genetisch transportiert wird, also mehrere Gene, auch vielleicht so blockiert werden können durch diese Technologie, dass das natürlich ein Traum ist, der noch nicht lange nicht real sein wird, dass man also mehrere Gene so behandeln könnte.
Natürlich, bei der Huntington-Krankheit in all ihrer Tragik ist sie aber auch genetisch zumindest eine Chance, mal, relativ einfache Erkrankung. Man muss sagen, es ist ganz sicher auch darauf zurückzuführen, dass die Huntington-Patienten und die Huntington-Gemeinde sich in den letzten 20 Jahren extrem gut organisiert und engagiert hat, dass man in kurzer Zeit sehr aussagekräftige Studien auf die Beine stellen und durchführen konnte. Und das ist mir in der Form und Ausprägung von keiner einzigen anderen Erkrankung bekannt. Das ist sicher ein ganz wesentlicher Grund, warum man gerade bei der Huntington-Krankheit trotz der Tragik so weit gekommen ist.
Patrick, eine Frage zum Schluss. Wird es in 20 Jahren die Huntington-Krankheit noch geben?
Ich fürchte ja. Ganz ausschalten wird man sie nicht können, denke ich. Das ist meine Prognose. Aber ich glaube, dass sie sehr, sehr, sehr viel besser handhabbar wird. Weil wir halt gerade bei der Huntington-Krankheit durch diese Gentests und durch die Kombination aus Gentest und der Tatsache, dass wir an den Genen was manipulieren können, die wahnsinnig wertvolle Möglichkeit haben, richtig frühzeitig einzugreifen. Das ist nämlich wahrscheinlich der Schlüssel zu diesen ganzen neurodegenerativen Erkrankungen, dass man wahrscheinlich präventiv tätig werden muss oder zumindest frühzeitig tätig werden muss. Ich vergleiche das immer wie Feuerwehr, die versucht, ein Haus zu löschen, und bei einer neurodegenerativen Erkrankung, egal ob es Huntington oder ALS oder Alzheimer ist, sind wir in der Situation der Feuerwehr, die mit einem Eimer Wasser zu einem lichterloh brennenden Haus gerufen wird. Und natürlich kann man da einen Eimer Wasser reinkippen, und das ist auch im Prinzip das Richtige, ja, aber es ist irgendwie auch im Moment noch zum Scheitern verurteilt. Wenn man aber frühzeitig in die Küche gerufen würde, wo gerade der Ofen anfängt zu kokeln, da kann man mit dem gleichen Eimer Wasser, wenn man einfach eine Stunde früher kommt, wahnsinnig viel ausrichten. Ja.
Hoffen wir mal, dass wir bei ganz vielen Erkrankungen den Eimer Wasser früh schütten können. Pablo, wir haben uns jetzt lange und viel über sehr ernsthafte Themen unterhalten im DocPod. Kennt man gar nicht von uns.
Ungewöhnlich.
Ungewöhnlich. Wir bedanken uns erstmal fürs Zuhören, und wir empfehlen natürlich die sozialen Medien, der DocPod auf Instagram und auch auf YouTube sind wir vertreten. Empfehlt uns auch gerne weiter, darüber freuen wir uns natürlich sehr. Vielleicht sollte man noch mal kurz sagen, dass wir seit neuestem tatsächlich immer dienstags Punkt 16 Uhr online gehen. Also Punkt 16 Uhr könnt ihr den DocPod hören und das neue DocPod-Video immer donnerstags. Und ich glaube, nächste Woche unterhalten wir uns eventuell über ein bisschen leichteres Thema. Das wäre zumindest zu hoffen. Wir bedanken uns ganz herzlich für die Einladung, die wir hier bekommen haben. Und dann bleibt uns tatsächlich wie üblich nichts anderes zu sagen als bleibt gesund.
Und geht achtsam mit euch um.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.